Soll ich oder soll ich nicht? Das ist ja die Frage, die uns schon in den Sommerferien beschäftigt hat. Mit diesem Bild von diesen Donuts, dieser süßen Versuchung. Ja, soll ich nach so einem feinen Essen, soll ich noch so einen Donut essen? Soll ich noch reinbeißen? Der erste Biss ist meistens gut, aber wenn man der Hälfte angelangt ist, dann wird es doch sehr süß und irgendwann dreht's dir im Magen um. Wie man wirklich weise wird, das weiß ich auch nicht, Urban. Aber was ganz wichtig ist, mit Bart wird man schon wieder ein bisschen weiser. Gell? Also das wäre noch wichtig, das ist der erste Schritt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Hä? Die Grundlage von dieser Serie, wie in den Sommerferien, sind die Sprüche, blöde Sprüche machen. Gell? Und diese Sprüche, das sind sogenannte Weisheitsliteratur. Und was mich fasziniert, das sind Aussagen von damals, die auch heute noch hochaktuell sind, die auch heute noch in unseren Lebensalltag hineinsprechen. Und ich habe schon in der letzten Predigt erwähnt, für mich ist das so Kategorie kurz und schmerzlos. Ein, zwei Sätze und die treffen genau ins Rote. Und ich glaube auch heute Morgen haben wir den ein oder anderen Spruch, der wird uns nachdenklich machen, der wird uns herausfordern. Und da möchte ich euch einladen, lasst den nicht einfach so an euch vorbei, sondern vielleicht ist der heute genau für dich, auf dich gezielt. Sprüche 4, Vers 7, das ist so die Grundlage, wie man wirklich weise wird. Ihr könnt es mitlesen. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise. Werde verständig. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Also weise werden, Urban, das kostet auch noch was. Also nicht mal nur gerade eben nur Bart, sondern da ist noch ganz schön viel dahinter. Nur eine Randbemerkung, wer Interesse hat, die anderen Predigten nochmal nachzuhören auf unserer Homepage, ist es möglich. Heute Morgen möchte ich euch mit in die 90er Jahre nehmen. Damals war ich circa 10 Jahre alt und wir hatten noch nicht sehr lange einen Fernseher, aber es gab eine Werbung, die hat mich nie mehr losgelassen. Und die ist heute, hat die schon ja, einen Kultstatus, das ist ein Klassiker. Leider seid ihr viele von euch hier aufgewachsen und viele von euch kennen diese Werbung nicht. Deshalb habe ich gedacht, die Werbung bringe ich heute Morgen mit. Dürfen wir die erste Werbung haben? Eine Werbung?
Nein, der Schober!
Schneider!
Mensch, ewig nicht gesehen. Setz dich! Wie geht's dir?
Gut, und dir?
Blendend! Warte mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferdchen.
Aber in der Schule da war's...
Mein Anlageberater.
Oh, wenn's um Geld geht, Sparkasse.
Also das ging jetzt ganz schön schnell, ja? Also mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und dann kommt der andere und legt es einfach nochmal drauf und noch seine Dusche und sein Schaukelpferdchen. Die Qualität ist nicht so gut, ist ja auch schon alt, das Video. Wer war 1995 noch nicht geboren? Was ist, ja, sind ein paar. Für euch, nur für euch, habe ich das Video nochmal mitgebracht. Das wurde 2018 nochmal neu aufgelegt von Jung von Matt, das ist eine Kreativbude in Deutschland. Und wir wollen quasi die Version von heute noch anschauen. Können wir das zweite Video auch haben?
Nina! Ewig nicht gesehen!
Christoph!
Setz dich!
Wie geht's dir?
Blendend! Mein Altenheim, mein Bad, seniorengerecht, mein Rollstuhl.
Mein Altenheim, mein Bad, mein Rollstuhl.
Als Frau? Du hast doch immer weniger verdient als ich.
Meine Finanzberaterin.
Unabhängig ist einfach.
Was will ich euch mit den beiden Videos aufzeigen? Die Kultur des Vergleichens liegt ganz tief in uns Menschen drin, ganz tief. Und vergleichen, das kann uns zufriedenstellen oder es kann uns auch irgendwie zerreißen. In Sprüche 14, 30, da lesen wir, wer gelassen und ausgeglichen, Klammer auf, also zufrieden ist, lebt gesund. Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Es ist ein Spannungsfeld in unserem Leben. Vielleicht nicht immer ein ausgesprochenes. Die wenigsten haben vielleicht immer Fotos dabei, um sein Auto zu zeigen. Aber oftmals ist dieses Vergleichen in unseren Gedanken drin. Etwas, was uns tief auch im Herzen beschäftigt. Und ich kenne das noch zu gut, so Situationen, vielleicht kennt ihr das auch. Wenn ich mit meinem Roller zum Hauptbahnhof fahre, dann freue ich mich immer, wenn ich noch einen Parkplatz bekomme für meinen Roller. Und dann stelle ich meinen Roller ab und dann wandert mein Blick nach links und nach rechts und wieder nach links und da sehe ich diese schöne Vespa, die in so einem Eierschalenweiß lackiert ist, wunderschön restauriert. Und dann denke ich, oh, so eine Vespa, das wäre noch was. Das wäre doch so was richtig Schönes, meine Frau hinten drauf auf der Vespa und ab zum See. Und dann nach 2, 3 Minuten wache ich wieder auf, schaue wieder meinen Roller an und denke, okay, dich habe ich gebraucht gekauft, du warst sehr billig und so siehst du auch einfach aus. Aber du fährst mich treu von A nach B. Ich komme überall hin, wo ich hin möchte. Merkt ihr das, wie schnell mal so am Vergleichen sind? Oh, und hätte ich das gern? Und dann wäre mein Leben besser. Gerade für Männer, technische Gegenstände, wenn ich das hätte, dann wäre mein Leben so viel besser. Und der hat das und sein Leben ist so viel besser. Jesus nimmt im 20. Kapitel vom Matthäus-Evangelium die Leute, die um ihn herum waren, in genauso eine Alltagssituation von damals hinein. Jesus hat eine Diskussion mit seinen Jüngern kurz vorher. Sie reden darüber, ja, welchen Lohn bekommen wir denn, wenn wir dir nachfolgen, Jesus? Und ich möchte euch 2 Verse einfach nur, dass wir den Kontext haben, vorlesen. Petrus sagte zu Jesus, Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Und dann antwortet Jesus im Vers 29, und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben haben. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Und wir merken schon, hier kommt sehr viel jüdisches Denken durch. Jüdisches Denken nach gezeigter Arbeit, nach gezeigter Leistung, gibt es eben auch eine unterschiedliche Belohnung oder unterschiedlichen Lohn. Je nachdem, was ich geschafft habe, so viel erhalte ich dann. Und jetzt tauchen wir ein, was Jesus sagt. Jesus nimmt die ganze Gruppe, die Jünger und Leute drumherum mit in das folgende Gleichnis. Ihr könnt das mitlesen. Denn im Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit um die Mittagszeit. Und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragt er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend dann sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du nicht mit mir dich auf einen Denar geeinigt am Morgen? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn nicht mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. 3 Beobachtungen zu diesem Gleichnis, zu dieser Alltagssituation von damals. Und alle diese Beobachtungen haben etwas mit diesem Vergleichen, mit der Kultur des Vergleichens zu tun. Die erste Beobachtung, Vergleichen macht neidisch. Jesus hält in der Region Palästina auf und der Wein reift dort gegen Ende September. Und unmittelbar nach dieser Weinreife kommt eine sehr regnerische Zeit. Und deshalb hat dieser Regen auch immer das Potenzial, die ganze Ernte zu vernichten. Alle, die Wein haben, ihr wisst, wie das ist. Das heißt, schon damals war die Weinlese eine Art Wettlauf gegen die Zeit. Der ganze Wein muss rein, bevor der Regen kommt. Und deshalb war auch jeder Arbeiter willkommen. Es gab genug Arbeit, man musste das Zeug alles reinbringen. Für die Arbeiter damals, da war das Alltag, dass sie am Morgen zum Marktplatz gegangen sind, dass sie dort ihre Fähigkeiten angeboten haben. Morgen für morgen machten sich diese Arbeiter auf und gingen zu dem Marktplatz. Und das ist ja etwas, was für uns vielleicht noch relativ komisch ist. Aus meiner Zeit aus Südafrika kann ich mich noch gut daran erinnern, am Morgen waren sehr viele Menschen auf den Straßen unterwegs und sie haben sich immer strategisch an den großen Kreuzungen aufgestellt. Und dann war einer, der hatte einen Eimer mit Pinsel. Das war klar, oh, das ist ein Maler, der kann malen, den kann ich mitnehmen, wenn ich was zu malen habe. Oder die mit Motorsäge, die sind da, um irgendwelche Bäume im Garten zu fällen und so weiter. Und ich mag mich noch daran erinnern, wir hatten in der Gemeinde in Südafrika irgendwie ein großes Loch zum Buddeln und braucht noch extra Arbeiter. Und das ist schon noch ein cooles Gefühl, du fährst dann an die Seite und sagst, hey, möchtest du heute für mich arbeiten? Und sagt er ja und dann sage ich, ich gebe dir so und so viel, der sagt gut. Und mit einem Lächeln ist er hinten drauf auf die Ladefläche gesprungen. Und ich werde es nie vergessen, dieses Lächeln, wie froh der war, dass er jetzt Arbeit hat, dass er einen Lohn bekommen wird. Weil damals wie heute war der Arbeiter total abhängig von einem Herrn, von einem Arbeitgeber, dass er Arbeit bekommt. Im Vergleich zu Sklaven und Knechten, die vielleicht keine Freizeit hatten, dessen Zeit dem Besitzer, dem Sklavenbesitzer gehörte, Aber die Sklaven, die waren ja in der Hausgemeinschaft integriert. Aber so ein freier Arbeiter, der hatte gar keine Garantie, dass er heute Arbeit bekommt, dass er heute Abend irgendwas zum Essen kaufen kann. Und diese Arbeiter, die um 5 Uhr noch da stehen, die sagen, es hat uns niemand eingestellt. Es ist niemand gekommen, der mich eingestellt hat. Und da könnt ihr euch vorstellen, 5 Uhr abends, das ist die Stimmung am Boden. Da hat man gehofft und da kommen welche vorbei und dann wurde ich doch wieder nicht ausgewählt und so weiter. Es waren immer die anderen, die Arbeit bekommen haben. Es ist ganz interessant, dieses griechische Wort für niemand, das hat eine Wurzel in dem Wertlossein, im Bedeutungslossein. Wenn dich niemand einstellt, wenn du keine Arbeit hast, dann wird man irgendwann bedeutungslos, fühlt man sich so oder wertlos. Habe ich noch einen Wert? Kann ich überhaupt etwas? Und es ist kein Wunder, dass man in so Momenten dann auch neidisch wird. Hey, der andere, der hat einen Job bekommen. Hey, der wird heute einen Lohn haben. Der wird heute Abend Brot und Fisch essen. Wie schnell kommt man dann ins Vergleichen, wenn man sich selber bedeutungslos fühlt, wenig wert? Ich möchte das nochmal verknüpfen mit einer Alltagssituation. Ich habe ja sehr lange Sport gemacht, Handball gespielt und ich kann mich noch an den Moment erinnern, da ist ein Spieler von einem anderen Club zu unserem Club dazugekommen und auf einmal war dieser Spieler gesetzt, genau auf meiner Position. Das heißt, er durfte spielen, ich war auf einmal der Bankdrücker und ich bin kein guter Bankdrücker. Ich will spielen, ich will mitgestalten, ich will Teil vom Sieg, von der Niederlage sein. Und ich habe gemerkt, wie schwer das für mich war, zu freuen, hey, der spielt jetzt, der kann auch relativ gut spielen, ja, vielleicht auch ein bisschen besser als ich. Ja. Aber es war so schwer für mich, warum darf der spielen? Ich bin hier 8 Jahre in dem Club und der kommt einfach und darf spielen. Das hat für mich nicht Sinn gemacht. Und ich habe gemerkt, dass ich mehr und mehr neidisch geworden bin, dass der spielen durfte. Und dass die ganze Situation mich sehr unzufrieden gemacht hat. Und da kommen wir zur zweiten Beobachtung, und zwar Vergleichen zerstört Zufriedenheit. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar am Ende des Tages. Und Vers 10, als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber sie erhielten jeder auch nur einen Denar. Also wir haben ja diese zwei Gruppen von Arbeitern. Die erste Gruppe von Arbeitern, die hatten einen Vertrag mit dem Weingutsbesitzer abgeschlossen, dass sie schaffen für einen Denar am Tag. Quasi diese Männer haben dafür gearbeitet, dass sie eine Belohnung, eine Bezahlung bekommen. Und sie wollten natürlich so viel Lohn machen, wie es nur möglich war. Und dann haben wir diese zweite Gruppe. Das sind die Männer, die einfach noch eine Chance bekommen haben, zu arbeiten. Wir finden im Text nicht davon, dass irgendwie noch ein Vertrag ausgehandelt wurde, sondern sie sind einfach auch in diesen Weinberg gegangen. Und ultimativ überließen sie es dem Weinbergbesitzer, zu entscheiden, wie viel Lohn sie dann am Ende vom Tag bekommen werden. Es gab aber keinen Vertrag für sie. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie die aus der zweiten Gruppe, die waren mega happy am Ende des Tages. Sie haben vielleicht 1-2 Stunden gearbeitet und was bekommen sie? Sie bekommen einen ganzen Tageslohn. Das ist ja wie ein Geschenk für sie. Und die anderen, die waren zerrissen, sie waren unzufrieden, sie waren neidisch. Wir haben den ganzen Tag hier geschafft, in der brühenden Hitze. Und was bekommen wir? Nur einen Denar. Und wir lesen ja, wir haben das ja gelesen im Vers 11, da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Dieses Aufbegehren kann man auch übersetzen mit Murren, Brummen. Sie beklagten sich, sie nörgelten. Ich liebe dieses Wort, nörgeln. Die fangen an, rumzunörgeln. Wann fängt man an rumzunörgeln, wenn man unzufrieden ist? Wenn man sich irgendwie nicht gerecht behandelt fühlt? Und sie haben ja auch gute Gründe. Vers 12, diese hier, da die aus der zweiten Gruppe, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Wir haben doch den ganzen Tag für dich gearbeitet. Und ist es nicht interessant, dass in dem Moment hier haben sie irgendwie vergessen, hey, am Anfang vom Tag haben wir doch ausgehandelt mit dem Gutsbesitzer, dass wir für einen Denar den ganzen Tag schaffen. Das haben sie irgendwie auf einmal ausgeblendet und jetzt sind sie am Rumnörgeln und sagen, hey, eigentlich haben wir doch mehr verdient, oder? Sie fühlen sich benachteiligt. Und wir merken so, wie sie sich so richtig in so einer Negativspirale so langsam runter und die anderen und wir vergleichen uns wieder und ich habe doch mehr verdient als der. Und wir merken, wie mehr und mehr ihre Zufriedenheit zerstört wird. Am Morgen waren sie noch glücklich darüber, für einen Denar zu schaffen und jetzt nicht mehr. Das bringt uns zur dritten Beobachtung. Vergleichen macht stolz. Wie reagiert der Gutsbesitzer auf dieses Nörgeln der Arbeiter? Es ist interessant, dass der Gutsbesitzer allen den gleichen Lohn gibt. Und vielleicht wusste der Gutsbesitzer, so ein Arbeiter, der braucht einen ganzen Tageslohn, egal wie lang oder wie kurz er geschafft hat, weil daheim warten vielleicht Frau und Kinder. Und die werden betrübt sein, wenn der Papa, wenn der Ehemann wieder kommt, ohne irgendeinen Lohn zu bekommen. Und sehr wahrscheinlich, wenn er keinen Tageslohn heimbringt, hätte er auch nichts zu essen kaufen können für seine Familie. Das heißt, sie hätten hungern müssen. Und es ist interessant, in Vers 15 sagt ja der Gutsbesitzer, bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Das ist interessant, der Gutsbesitzer spricht eine Person direkt an. Es war vielleicht der Stimmungsmacher, vielleicht der am meisten gearbeitet hatte, der das Gefühl hatte, ich habe so einen richtigen Mehrwert noch verdient. Und er sagt, ja, warum bist du neidisch? Und wenn man da nochmal ins Griechische geht, das ist nochmal interessant, neidisch bedeutet so viel, warum bist du so böse, warum bist du zornig, warum bist du bösartig auf einmal? Doch nicht, weil ich gütig bin, doch nicht, weil ich gut bin, weil ich großzügig bin, weil ich Güte zeige. Wir haben ja so ein Spiel Gut gegen Böse, Böse gegen Gut. Und was möchte der Gutsbesitzer sagen? Der sagt, hey, schau auf das, was du hast, was du bekommen hast und schau nicht auf das, was du nicht hast. Wir haben doch einen Vertrag gehabt am Morgen, da haben wir doch drüber gesprochen, oder? Und ich habe diesen Vertrag eingehalten. Ich begehe kein Unrecht an dir. Ich habe dir deinen Lohn, den wir ausgehandelt haben, bezahlt. Und wir merken, wenn wir vergleichen, wenn wir rumnörgeln, dann werden wir eben so schnell neidisch. Wir werden zornig. Wir können sogar böse drüber werden über Situationen. Und was wir eben dann in manchen so Situationen machen, wir stellen uns sehr schnell über andere Menschen. Wir sagen, hey, wir verdienen mehr, wir haben richtig geschafft, ich habe das verdient. Und mit werden wir stolz, wenn wir uns über andere Menschen stellen. Es ist Paulus, der Gemeinde in Galatien, im Galaterbrief, einen guten Rat gibt, eine Sache, wo er selber gelernt hat. Wir lesen Galater 6, Verse 3 und 4. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Was möchte Paulus der Gemeinde sagen? Er möchte uns ermutigen, dass wir uns nicht vergleichen sollen. Wir sollen uns nicht für etwas Besseres veralten, weil wir alle das Potenzial haben, Fehltritte im Leben zu machen. So schnell kann ich der sein, der am Boden liegt. Es gibt einen Spruch aus den Sprüchen, eben diese Kategorie kurz und schmerzlos. Sprüche 16,18, da heißt es, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Das kennen wir ja als Redewendung, gell? Ist geklaut aus der Bibel. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist eine ernste Sache. Und all diese Beobachtungen, wir können noch weitere Beobachtungen machen zu dem Gleichnis natürlich, gipfeln für mich so ein bisschen in diese Frage hier. Wie trete ich weniger in diese Vergleichsfalle? Oder so die Unterfrage, ja, wie werde ich zufriedener im Leben? Gerade in den Zeiten des Internets und sozialen Medien, in der wir heute sind, da kriegen wir oft ein unrealistisches Bild, was wir so sehen. Wir sehen ja oft nur die Highlights von Menschen. Und manchmal hat man das Gefühl, oh, die leben ja nur an Highlights, die haben ja ein super Leben, die können sich alles leisten, die sind gefühlt immer in den Ferien. Und ich kann in Herbstferien nicht in den Ferien gehen, ich brauche ein neues Auto und die haben irgendwie immer das neueste Auto. Und auf einmal fangen wir an, eine falsche Perspektive zu bekommen und haben das Gefühl, hey, die haben ein perfektes Leben und ich nicht. Und ich glaube, ein zufriedenes Leben zu haben, bedeutet eben nicht, ein perfektes Leben zu haben. Wir haben das ja am Anfang gelesen, Sprüche 14,30. Wer gelassen und ausgeglichen, also zufrieden ist, der lebt gesund. Gelassen und ausgeglichen sein, den Druck ablegen, gesund leben. Wollen wir das nicht? Irgendwie so in dieser Freiheit zu sein? Ich möchte noch drei Punkte, das ABC vom Zufriedenwerden mit euch durchgehen. A, zufrieden wird, wer weiß, was er von Gott geschenkt bekommen hat. Ich möchte noch mal Paulus zitieren im 1. Korinther 4, 7, Vers 8. Da schreibt er, ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Wenn wir weniger an diese Vergleichsfalle treten möchten, dann müssen wir wahrnehmen, was wir alles geschenkt bekommen haben. Und vielleicht braucht es auch hier immer wieder einen Perspektivenwechsel. Gott hat mir das gegeben und das und das und er war gut in dieser Situation und hier. Und wir erkennen diese Freigebigkeit Gottes ja in dem Gleichnis drin. Gott gibt gerne und er zahlt für jeden Dienst das Gleiche, einen Denar. Und ist euch aufgefallen, diese Reihenfolge von der Auszahlung am Abend war ein bisschen komisch. Ja, warum haben denn jetzt die Ersten als Letztes ihren Lohn bekommen und die Letzten als Erstes? Da sehen wir, bei Gott gibt es keine Sonderbehandlung. Nicht irgendwer hat Vorrang, nicht der, der als erst gekommen ist oder der als letztes. Wir haben das ja gelesen im Vers 14, ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Und ich glaube, da tun wir uns ganz schwer, weil wir sind ja auch nur Menschen. Wir tun uns schwer zu verstehen, wie das funktioniert. Vielleicht kommt es weniger darauf an, auf den Ausmaß, die Zeit des Arbeitens, aber vielmehr unsere Herzenshaltung, mit welchem Herz haben wir das gemacht? Mit welcher Einstellung sind wir in diese Arbeit gegangen? Und natürlich, wenn wir jetzt mit der Leistungsgesellschaft heute diesen Text anschauen würden, dann würde man sagen, hey, die länger gearbeitet haben, da passiert Unrecht. Da muss man einschreiten. Und dieses Nörgeln dieser Mitarbeiter, das ist gerechtfertigt. Die haben länger gearbeitet, die sollten auch mehr bekommen. Und ich glaube, als Christ kommen wir auch sehr schnell in so eine Leistungsbezogenheit. Ich habe mal zwei, drei fiktive Beispiele, die sehr fromm tönen. So im Sinne von, ich komme an jeden Gebetsabend von der Stammi und Herr, heute habe ich ein Anliegen und du siehst ja, ich komme jedes Mal, heute wäre gut, du nimmst dieses Anliegen ernst und drehst das so, dass es zu meinem Vorteil wird. Ich komme ja jeden Gebetsabend. Oder diese Situation, da kommt einer einmal im Monat in den Gottesdienst und dann schenkt ihm Gott eine neue Arbeitsstelle. und man selber, hey, ich komme im Durchschnitt 3 bis 4 Mal und ich hätte doch eigentlich eine viel bessere Arbeitsstelle, wie der verdient. Der kommt ja nur einmal. Oder wie ist das, ich tue und mache alles für meine Kinder und ich versuche, dass sie es gut haben, ein gutes Vorbild zu sein als Eltern, aber die kommen nicht in die Gemeinde, die wollen über Glaube und so nichts wissen. Und dann die Kinder, die Eltern habe ich noch nie hier gesehen, aber die Kinder, die kommen einfach. Hä? Mache ich vielleicht irgendwas falsch? Merkt ihr, wie schnell wir im Vergleichen drin sind, auch ganz fromm. In dem Gleichnis hier lernen wir noch etwas über Gott. Er ist nicht nur freigebig, sondern er hat auch ein grenzenloses Erbarmen und Mitleid mit uns. Früh am Morgen, gegen 9 Uhr, um die Mittagszeit, noch einmal um 3 Uhr, gegen 5 Uhr ein letztes Mal. Der Gutsbesitzer, Bild für Gott, kommt 5-mal zum Marktplatz. 5-mal gibt er Arbeitern die Chance, in seinem Weinberg zu arbeiten, ihre Fähigkeiten auszuleben. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dass Gott immer wieder kommt, vielleicht schaffen wir es dann, diese inneren Gleichungen, dieses, ja Gott, wenn ich das, dann musst du das so und so. Vielleicht schaffen wir das, wenn wir wissen, Gott ist immer da. Gott schaut immer nach uns, bis zu 5-mal täglich. Und ich finde das so schön, dass Gott im Bild vom Gutbesitzer 5-mal Menschen die Chancen gibt für Arbeit, eben diese Fähigkeiten auszuleben. Und wir merken, Gott hat keine Freude an Arbeitslosigkeit, sondern Gott möchte, dass Menschen Arbeit haben. Zweiter Punkt, zufrieden ist, wer weiß, wer er in Jesus ist. Ich weiß nicht, wie die Arbeiter sich gefühlt haben, als sie in diesem Weinberg waren, als sie eingeladen worden sind, dort zu arbeiten. Vielleicht war das ein Vorrecht im Weinberg, Klammer auf, im Weinberg Gottes zu arbeiten, war bestimmt besser als in irgendeinem stinkenden Stall oder sonst irgendwo. Ich möchte nochmal Paulus nehmen, der im Philipperbrief der Gemeinde nochmal so eine Sache teilt, wo er gelernt hat über die Jahre. Wir lesen in Philipper 4, 11 bis 13 folgendes. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Paulus hat es geschafft, immer wieder diesen Perspektivenwechsel. Wenn es mir gut geht, ist Gott da und wenn es mir nicht so gut geht, ist auch Gott da. Und er kann zufrieden sein in diesen Situationen, weil er weiß, Jesus ist bei ihm. Er ist derjenige, der ihn stark macht, egal wo er sich gerade befindet. Der letzte Gedanke, zufrieden wird, wer weiß, warum er auf dieser Welt ist. Ich denke, wir kennen alle die Aussage, das Leben ist kein Wettrennen, es ist ein Marathon. Haben wir schon 1000-mal gehört. Und es wird immer wieder Situationen geben, da ist es auch 3 Uhr oder 5 Uhr in unserem Leben. Und wir müssen warten, wir müssen Geduld haben, wir müssen ausharren, wir sind irgendwie unzufrieden und so. Aber auch hier nochmal die Erinnerung, Gott möchte nicht, dass unsere Fähigkeiten brach liegen. Er möchte uns einladen, im Weinberg zu arbeiten. Und ich finde das noch ein schönes Bild. Gott möchte dich und mich einladen, im Weinberg Gottes in der Kirche mitzuarbeiten. Weil da gibt es Möglichkeiten, sich zu entfalten. Da gibt es Wachstumsmöglichkeiten. Und wenn man in einem Weinberg arbeitet, dann gibt es hier immer einen Mehrwert. Die Trauben werden geerntet, dann geht der Prozess weiter, dann entsteht irgendwann ein feiner Saft und irgendwann Wein und irgendwann wird dieser Wein getrunken bei einer guten Runde mit Freunden in der Gemeinschaft. Stellt euch vor, was möglich ist. Nochmal Paulus in Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also Gott hat einen Auftrag für uns, er hat eine Aufgabe für uns. Er möchte, dass wir zufrieden sind, dass wir uns entfalten können. Ich möchte die ganze Predigt zusammenfassen mit einem ganz, ganz praktischen Beispiel. Unsere Kids, die lieben es, mit Play-Doh zu spielen. Mit dieser Knete. Und jetzt sagen wir einfach mal, dein und mein Leben, das ist gelb. Unser Leben ist gelb. Gott hat alles in dieses Leben reingetan, das haben wir hier und da gelesen. Er hat uns Fähigkeiten gegeben und unser Leben ist super schön gelb. Könnt ihr das sehen? Ja, super. Unser Leben ist so richtig schön gelb. Und dann gibt es Situationen, keine Ahnung, vielleicht so wenn man aufwächst und sagst, hey du gelb, du sollst ein bisschen mehr rot sein. Du sollst ein bisschen mehr so sein wie deine Schwester, weil die bringt gute Noten nach Hause. Du sollst mal ein bisschen mehr lernen. Du sollst ein bisschen mehr dich an der orientieren. Und auf einmal haben wir ein bisschen mehr Rot in unserem Leben. Und dann gibt es Blau. Und Blau sagt, hey, du brauchst das. Was auch immer das ist. Ohne das kannst du nicht leben. Du brauchst Blau in deinem Leben. Und so vergleichen wir uns und sagen, hey, Blau, das ist ein schönes Blau. Und nehmen auch noch so ein bisschen Blau ins Leben. Und dann, ja, dann gibt es noch Weiß. Und Weiß, ach, wer hat nicht gern noch Weiß im Leben? So ein bisschen Weiß im Leben, das tut ja nicht weh. Und dann lebt man so durchs Leben und dann, jetzt muss ich es gut in die Kamera zeigen, ja, so viel von dem Gelb ist ja nicht übrig geblieben, hä? Sondern irgendwie Blau ist relativ dominierend. Ah, das Weiß sieht man auch, aber irgendwie ist es so ein Gemisch geworden. Und das ist eines der schlimmsten Sachen, wenn man mit Play-Doh spielt, das muss man eigentlich dann fortrühren, weil damit kann man ja nichts mehr machen. Und wisst ihr, Gott hat uns alles gegeben, dass wir gelb sein können. Gott hat uns alles gegeben, dass du sein kannst. Schau nicht so viel, was Blau, Rot und Weiß macht, sondern Gott hat dich damit ausgestattet, dass du alles hast, was du möchtest. Und mit so einem Play-Doh, da kann man schöne Sachen bauen, wir haben jetzt keine Zeit, aber man ist formbar, man kann es glatt machen, man kann eine Kugel machen. Was ganz cool ist, sind die Schlangen machen, gell? Es ist so viel möglich. Und du und ich, wir sind gelb. Gott kann mit dem, was du hast, mit dem, was er dir geschenkt hat, alles machen. Und ich bin überzeugt, Gottes Wunsch ist, dass wir zufrieden sind, dass wir gesund leben, dass wir gelassen leben, dass kein Druck bei uns da ist. Und er möchte eben nicht, dass wir zerrissen sind, sondern er möchte, dass wir gelb sind, formbar bleiben. Und hier setzen wir einen Doppelpunkt und ich bete noch. Wir möchten dir danken, Gott, dass du alles in uns reingelegt hast, alles, was wir brauchen, um zufrieden zu sein. Und Jesus, du kennst uns, du kennst unsere Gedanken, du siehst auch gerade, wo wir stehen. Haben wir vielleicht gerade das Gefühl, dass wir so vermischt sind, dass wir so viel Blau und Rot und Weiß in unserem Leben haben, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es ist, gelb zu sein. Und Jesus, ich bete für alle, die gerade zerrissen sind, die, wenn sie ihr Leben vergleichen mit anderen, das Gefühl haben, dass du nicht da bist, dass sie irgendwie keinen Segen von dir erhalten oder wie auch immer. Jesus, ich möchte dich bitten um eine Begegnung auf Augenhöhe in den Situationen, wo wir das Gefühl haben, hey, wir sind vernachlässigt, wir haben zu wenig, Lohn bekommen oder wie auch immer. Und helf uns auch, diese inneren Gleichungen loszuwerden. Du bist ein Gott, der gnädig ist, der freigebig gibt, der gerne gibt, der gerecht gibt. Und das wollen wir heute Morgen lernen, dass du gut bist, du bist gütig, du bist großzügig und du möchtest Frucht, du möchtest Samen legen, dass Frucht entstehen darf in unserem Leben. Und dafür danken wir dir. Amen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, 2-3 Minuten ohne Band einfach mal zu überlegen, okay, wie gelb bin ich, wie sehr bin ich beeinflusst, wie ist das mit dem Zufriedensein, bin ich zufrieden oder mehr zu wissen? Und dann macht der Urban einen Abschluss.